Radio Prag, Wochenschau.
Für Premierminister Jiří Paroubek begann die vergangene Woche in Asien, wo er seine Reise durch Japan und China fortsetzte. Am Samstag traf er in Peking mit dem chinesischen Präsidenten Hu Jintao zusammen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und der Europäischen Union. Mit seinem chinesischen Amtskollegen Wen Jiabao sprach Paroubek am Dienstag über Möglichkeiten für eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit, vor allem in den Bereichen Automobilindustrie, Umweltschutz und Finanzen. Der chinesische Regierungschef wird noch in diesem Jahr zu einem Besuch in Tschechien erwartet. Im Alter von 67 Jahren ist am Samstag in Prag der tschechische Schauspieler Jiří Kodet gestorben. Kodet galt als einer der populärsten Darsteller des Landes. In deutschsprachigen Ländern war er besonders durch Nebenrollen in den tschechoslowakischen Fernsehserien »Das Krankenhaus am Rande der Stadt« und »Pantau« bekannt geworden. Präsident Václav Klaus sprach von einem großen Verlust für die tschechische Kultur. Wie am Montag bekannt wurde, werden sich gleich zwei tschechische Konsortien um einen Auftrag zum Bau eines neuen Atomkraftwerks in Bulgarien im Volumen von rund 2,5 Milliarden Euro bewerben. Es handelt sich dabei um eine Firmengruppe unter Führung der Škoda-Werke sowie die Gesellschaft Framatom ANP. Mit dem Kraftwerksbau nimmt die bulgarische Regierung ein in den 1990er Jahren eingestelltes Projekt wieder auf. Bulgarien hatte damals bereits einen Reaktor aus der damaligen Tschechoslowakei gekauft, diesen aber nie installiert. 6 Monate nach der vernichtenden Tsunami-Katastrophe in Südostasien haben die tschechischen Hilfsorganisationen am Montag eine Zwischenbilanz gezogen. Demzufolge hat die tschechische Bevölkerung für die Flutopfer bislang fast 360 Millionen Kronen gespendet, das sind etwa 12 Millionen Euro. Während die Aufräumungsarbeiten inzwischen weitgehend abgeschlossen sind, engagieren sich die tschechischen Hilfsorganisationen weiterhin im Bau von Schulen und Wohnungen. Tschechien will das Rauchen in öffentlichen Gebäuden per Gesetz deutlich einschränken und damit dem Beispiel anderer Länder folgen. Das Parlament in Prag stimmte am Mittwoch einer Novelle zu, die zum Beispiel das Rauchen auf Bahnhöfen völlig verbietet und in Gaststätten beschränkt. Bürgerinitiativen bezeichneten die Novelle, die zum 1. Januar 2006 in Kraft treten soll, allerdings als zu weich und eine Konzession gegenüber den Tabakkonzernen. Das Verkehrsministerium in Prag hat am Donnerstag einen internationalen Wettbewerb für die ab 2007 in Tschechien geplante Lkw-Maut ausgeschrieben. Ob eine Mikrowellentechnik wie in Österreich oder ein satellitengestütztes System wie in Deutschland zur Anwendung kommen solle, sei noch völlig offen, sagte eine Ministeriumssprecherin. Tschechien hofft, durch die Gebühren jährlich 500 Millionen Euro einzunehmen. Und eine ganz besondere Freude brachte der Wochenausklang für die tschechischen Schüler. Am Freitag begannen in ganz Tschechien die 2-monatigen Schulferien. Am Tag zuvor hatten die mehr als 1,4 Millionen Schüler ihre Zeugnisse erhalten. Das neue Schuljahr beginnt am 1. September. Das war die Wochenschau bei Radio Prag mit Thomas Kirschner.
Zum weiteren Programm von Radio Prag begrüßt Sie jetzt am Mikrofon Jitka Mladková. Am 21. Juni jährte sich der Geburtstag von Przemysl Peter zum 110. Male. Aus diesem Anlass erinnert Katrin Bock im nun folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte an diesen bedeutenden tschechischen Pädagogen und Humanisten. Nach dem Feuilleton lädt sie dann Martina Schneiberkova im Reiseland Tschechien zu einem Besuch bei Casanova auf Schloss Duchzow-Dux ein.
Baut man mit Eisen, rostet das Metall. Baut man mit Holz, wird dieses morsch. Sogar Marmor bekommt Risse. Aber unser Material, die Kinderseele, ist für die Ewigkeit. So lautete das Motto von Przemysl Peter, der sein Leben in den Dienst anderer stellte. Insbesondere Kindern versuchte der Prager Pädagoge und Humanist zu helfen, ganz egal, welche Abstammung oder Nationalität sie waren. Anlässlich des 110. Geburtstages von Przemysl Peter luden das Pädagogische Museum in Prag und die Przemysl Peter und Olga Fiertz Stiftung Mitte Juni zu einer Konferenz sowie Ausstellung ein. Zu diesem Anlass reisten auch einige jener Kinder von nah und fern an, die Peter nach Kriegsende gerettet hat. Damals war Przemysl Peter von der Regierung beauftragt worden, sich jüdischer Kinder anzunehmen, die aus Konzentrationslagern zurückkehrten und keine Familien mehr hatten. Die heute in Israel lebende Magda Baron erinnert sich.
Wir sind auf der Straße herumgeirrt und wussten nicht wohin. Irgendwie sind wir ins Milic-Haus gekommen und haben dort unser erstes warmes Zuhause gefunden. Von dort sind wir dann zum Schloss Štěřín. Dort sind wir bis Ende 1945 geblieben und dort sind wir wieder geboren worden.
Bald wurde Peter auf ein anderes großes und verdrängtes Problem aufmerksam. Das Schicksal deutscher Kinder, die in den Wirren der Vertreibung ihre Eltern verloren hatten. Peter gehörte damals zu den wenigen Tschechen, die die Behandlung der Deutschen kritisierten. Dazu Professor Wolf Olschies, der sich seit langem mit Leben und Wirken Przemysl-Peters beschäftigt.
Er spricht ja auch einmal expressis verbis. Die, die sich Christen nennen, dürfen nicht schweigen. Sie müssen jetzt das Gewissen ihrer Nation sein. Jetzt, das hieß im Frühsommer 1945. Und Peter stellte sich hin und sagte, ihr wollt Tschechen sein? Ihr kopiert die Nazis. Das war natürlich ganz knallhart, dass ihm damals nichts geschehen ist. Das abgesehen von einzelnen kleinen Denunziationen und größeren Kritiken in den Medien ist eigentlich ein Wunder.
Peter beschloss damals kurzerhand auch deutschen Kindern zu helfen. So entkam die damals 12-jährige Brigitte Zages einem der zahlreichen Sammellager in Prag, in denen grausame Verhältnisse herrschten.
Wir waren so 21 Kinder, glaube ich, die hier aus der Reisewaschkola geholt wurden. Ich war ohne meine Eltern, die hat man verloren in den Internierungslagern. Und dann kamen wir also in die Schlösser und wurden da betreut. Als ich dahin kam, waren noch jüdische Kinder in den anderen Schlössern und nach wurde das dann ausgetauscht.
Wie war es für die jüdischen Kinder und für Sie zusammen zu sein?
Wahrscheinlich kein Problem. Wir waren ja Kinder. Also ich war damals 12. Wir waren somit die ältesten Kinder. Die meisten deutschen Kinder waren viel jünger, nicht?
Und so lebten in den Schlössern einige Wochen nach Kriegsende deutsche und jüdische Kinder friedlich zusammen. Bald war die Zahl der deutschen Kinder sogar höher als die der jüdischen. Insgesamt 2 Jahre dauerte die Aktion Schlösser. 200 jüdischen und 600 deutschen Kindern hatten Peter und seine Mitarbeiter geholfen. Die meisten deutschen Kinder fanden ihre Eltern wieder. Dutzende jüdische Kinder emigrierten nach Palästina. Viele haben bis heute miteinander Kontakt und Przemysl Peter und Olga Fierz betrachten sie als ihre zweiten Eltern.
Sie waren wie meine Familie, beide, Przemysl Peter und Olga Fierz. Wir hatten immer engen Kontakt und damals, das war, als wären wir aus der Hölle ins Paradies gekommen.
Die deutschen und jüdischen Kinder von 1945 sprechen noch heute mit tiefer Dankbarkeit, Verehrung und Liebe von ihrem einstigen Wohltäter. Dieser rettete ihnen damals nicht nur das Leben, sondern vermittelte ihnen für den weiteren Lebensweg wichtige Werte. Der positive Einfluss von Peter und seinen Mitarbeitern begleitete die meisten Kinder ihr Leben lang.
Das war so ein unglaublich menschlicher Mann. Der hat eine solche Ausstrahlung gehabt und eine Ruhe. Nicht nur Przemysl Peter, auch die ganze Mannschaft, die dort war. Die haben sich mit einer solchen Fürsorge um uns gekümmert. Das kann man eigentlich nicht schildern.
Zunächst wies nichts darauf hin, dass der am 21. Juni 1895 in Prag geborene Przemysl Peter ein herausragender Pädagoge und Humanist werden sollte. Eigentlich sollte er die Druckerei seines Vaters übernehmen. Doch der Erste Weltkrieg veränderte sein Leben. Entsetzt vom Frontgeschehen und wie durch ein Wunder dem sicheren Tod entkommen, stand für Przemysl Peter fest. Dies war Gottes Fügung. Sein Leben wollte er fortan ganz in den Dienst anderer stellen. Als Christ und Pazifist kehrte Peter aus dem Krieg in die neu gegründete Tschechoslowakei zurück und fand gleich sein neues Wirkungsfeld. Im Prager Arbeitervorort Žižkov kümmerte er sich um Kinder aus armen Familien. Heute würde man seine Tätigkeit als sinnvolle Freizeitbeschäftigung gefährdeter Kinder und Jugendlicher bezeichnen. Damals war es etwas ganz Neues, ja Revolutionäres. Viele nannten ihn einen Phantasten, doch Peter gelang es immer wieder, seine fantastisch anmutenden Pläne auch zu realisieren. Professor Olschies.
Er stürmte los, es interessierte ihn nicht, wie die offizielle Politik war, wie die Meinung der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung war. Er wusste, was richtig ist. Er tat, alles, um diese Erkenntnis des Richtigen auch in die adäquaten, realen Schritte umzusetzen. Er hat gelegentlich also fast etwas, ich bitte das nicht falsch zu verstehen, wie kriminelle Energie aufgebracht, um seine Pläne durchzusetzen, alle legalen, halblegalen und illegalen Mittel genutzt, fantastisch, und sich am Ende noch amüsiert darüber, wenn ihm mal wieder der Wind der Medien und der öffentlichen Meinung so richtig heftig ins Gesicht blies.
Weihnachten 1933 erfüllte sich ein Traum von Peter. Das Milicův Dům, das Milichhaus, das mit Hilfe von Spenden im Prager Arbeiterfort Žižkov gebaut wurde, öffnete seine Pforten. Blanka Sedláčková gehörte zu den Kindern, die es damals besuchten.
Ich begann 1938 ins Milichhaus zu gehen. Da war ich 10 Jahre alt. Ich bin dann fast jeden Tag nach der Schule hingegangen. Es gab dort eine Bibliothek, in der wir Hausaufgaben machten, ein Lesezimmer, verschiedene Werkstätten. Es war damals einfach eine schöne Einrichtung. 1938, da wurde zu Hause dauernd über Krieg gesprochen. Das Wort Krieg löste in mir als Kind Grauen aus. Aber wenn wir dann ins Milichhaus kamen, ist alles von uns gefallen. Das war ein Geschenk für mich. Ich glaube, das war damals fantastisch für die Zeit und wohl einmalig in Europa, denn wir waren ja alles Kinder aus armen Familien.
Dass das Milichhaus, das auch Olga Havlova, die verstorbene Frau von Ex-Präsident Václav Havel, regelmäßig besuchte, etwas Besonderes, Einzigartiges war, sieht auch Professor Wolf Olschies so.
Ich glaube, es hat in der Weltkulturgeschichte niemals eine humanitäre oder philanthropische Gründung gegeben, in der Art Przemysl Peters die Erziehungsgeschichte aller Völker kennt, viele Beispiele. Aber niemals wurde eines in späteren Erinnerungen mit einer solchen Begeisterung, Bewunderung, Hingabe beschrieben wie das Milichhaus in Prag. Und das von einfachen Leuten bis hin zu bewundernswerten Menschen wie Olga Havlova, die sich ja auch mit dieser Begeisterung geäußert hat.
Nach der Okkupation der böhmischen Länder im März 1939 öffnete das Milichhaus seine Pforten für jüdische Kinder, die weder Schulen noch andere Einrichtungen besuchen durften. Hier konnten sie einige unbeschwerte Stunden am Tag verbringen. Abends besuchte Peter dann mit Mitarbeitern jüdische Familien und verteilte Lebensmittel. Bis Ende 1941 die Deportation begann. Peters wohl größtes und bewundernswertes Werk ist mit Sicherheit die bereits erwähnte Aktion Schlösser, die er zur Rettung jüdischer und deutscher Kinder nach Kriegsende startete. Nach der Machtergreifung der Kommunisten im Februar 1948 begann für ihn eine schwierige Zeit. Mit seinen humanistischen und religiösen Ansichten war er den neuen Machthabern ein Dorn im Auge. Diese verstaatlichten 1950 das Milichhaus und untersagten Peter jegliche Tätigkeit. 1951 entschloss er sich zur Flucht, um einer drohenden Verhaftung zu entgehen. 10 Jahre lang half Peter dann im Flüchtlingslager Walka bei Nürnberg Emigranten aus dem Osten bei ihren ersten Schritten im Westen. 1962 zog er dann mit Olga Fürz in die Nähe von Zürich in der Schweiz, wo er unter anderem die Huskirche für tschechoslowakische Emigranten gründete, in der er als Prediger wirkte. 1976 starb Przemysl Peter in der Schweiz im Alter von 81 Jahren. In der Schweiz, Deutschland und Israel wurde Peters Arbeit bereits zu seinen Lebzeiten mit Auszeichnungen gewürdigt. In seiner Heimat war er dank der Kommunisten lange vergessen. 1991 zeichnet ihn Präsident Václav Havel in Memoriam mit dem Tomáš Garrigue Masaryk Orden aus.
Soweit Katrin Bock und ein neues Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Vielleicht haben Sie, liebe Freunde, im Programm von Radio Prages verfolgt. Vor kurzem wurde im Rahmen einer Gala-Veranstaltung des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens verkündet, wer nach Meinung des Volkes der größte Tscheche ist. Damit ging dieser Wettbewerb lebender und toter Größen nach mehrwöchigem Abstimmungsmarathon zu Ende. Parallel dazu konnte man noch eine weitere Stimme abgeben. Und zwar als Antwort auf die Frage, wer ist der größte Schuft? Ein Radiofeuilleton von Gerald Schubert.
Radiofeuilleton.
Die Siegerehrung vorweg. Zum größten Tschechen wurde Karl IV. Erkoren, im 14. Jahrhundert römisch-deutscher Kaiser und böhmischer König. Größter Schuft wurde Klement Gottwald, erster kommunistischer Präsident und Machtergreifer des Jahres 1948. Auf Platz 2 und 3 bei den Großen die ehemaligen Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk und Václav Havel. Auf den Schuftplätzen rangieren an zweiter Stelle Ex-Premier Stanislav Gross und an dritter der gegenwärtige Präsident Václav Klaus. Bemerkenswert am Gesamtergebnis ist vieles, etwa dass es unter den 100 größten Tschechen nur 18 Tschechinnen gibt oder dass bei einigen von ihnen das Attribut Tscheche zum Stirnerunzeln oder sagen wir besser zum Nachdenken über europäische Geschichte anregt. Als Beispiele seien Sigmund Freud, Franz Kafka oder der Sieger Karl IV. Genannt. Auffällig ist weiter, dass wir unter den Top 10 der Kategorie größter Schuft gleich 9 Politiker finden und einen Großbetrüger. Am bemerkenswertesten jedoch ist eine kleine, aber feine Laune der Statistik. Staatspräsident Václav Klaus nämlich wurde, wie bereits erwähnt, drittgrößter Schuft, er wurde aber gleichzeitig 18. in der Wertung der Guten und Großen des Landes. Als einer meiner Freunde von diesem Ergebnis hörte, da sah er langsam und sinnierend vom Tisch auf und fragte ungläubig, »Heißt das, es gibt nur 20 Tschechen?« Ein Gedanke von bestechend schöner Logik. Jetzt werden freilich die Statistiker unter unseren Hörern das Phänomen der zu Berge stehenden Haare zeigen und auf einen gewichtigen intervenierenden Störfaktor hinweisen, der darin besteht, dass die Vox Populi keine methodisch korrekten Operationalisierungen vornimmt. Dennoch aber wurde das Ergebnis auf recht offizielle Weise präsentiert, und abgesehen davon ist die Meinung der Bevölkerung in demokratischen Gesellschaften eine nicht gerade unwichtige Größe. Statistisch gesehen sind wir jedenfalls knapp an einer Situation vorbeigeschrammt, in der der größte Tscheche gleichzeitig der größte Schuft ist. In der Logik meines Freundes gäbe es dann nur einen einzigen Tschechen. Er wäre wohl Präsident auf Lebenszeit.
Namhafte Persönlichkeiten haben dort zu Besuch geweilt, wie zum Beispiel Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin oder der russische Zar Alexander I. Aber einem seiner langfristigen Bewohner verdankt das Schloss seine Attraktivität. Die Rede ist vom nordböhmischen Schloss Duchzow-Dux, wo Giacomo Casanova die letzten 13 Jahre seines abenteuerlichen Lebens verbrachte. Nach Dux laden Sie Martina Schneibergova und Gerald Schubert in der heutigen Ausgabe der Sendereihe Reiseland Tschechien ein.
Wenn sich Casanova Anfang Herbst 1785 nicht im Schloss von Duchzow-Dux niedergelassen hätte, wäre die Welt um einen berühmten Schriftsteller gekommen. Allenfalls wäre sein Name in einem Atemzuge mit anderen Abenteurern genannt worden, wie zum Beispiel Cagliostro.
Diese Worte stammen vom tschechischen Historiker Josef Polischenski, der sich mit Casanovas Aufenthalt in Böhmen befasste. In Dux entstand nämlich nicht nur das wohl bekannteste Werk Casanovas, die Geschichte meines Lebens, sondern beispielsweise auch sein Roman I Cosa Merun. Inwieweit er sich bei der Verfassung dieses Science-Fiction-Buchs vom nordböhmischen Klima inspirieren ließ, die Antwort darauf überlassen wir den Casanova-Forschern. Der berühmte Venezianer war zweifelsohne der populärste Bewohner des Schlosses Dux in dessen Geschichte. Als Bibliothekar bei Graf Josef Karl Emanuel Waldstein verbrachte Casanova dort die letzten 13 Jahre seines Lebens. Er kam vor fast genau 220 Jahren nach Dux. Seine Persönlichkeit trägt zur Popularität des Schlosses vor allem im Ausland bei, wie der Kastelan Petr Horák einräumt.
Paradoxerweise kommen nicht viele Besucher aus Italien zu uns, obwohl Casanova ein Italiener war. Vielleicht meinen die Italiener, dass sie viele berühmte Persönlichkeiten haben und für Casanova interessieren sie sich nicht so sehr. Andererseits kommen nicht nur Besucher aus den deutschsprachigen Ländern und aus Skandinavien, sondern auch Interessenten aus Südamerika, aus den USA und aus Kanada, die nur aus dem Grund nach Tschechien reisen, um unser Schloss und die auf der Welt wahrscheinlich einzige Ausstellung über Giacomo Casanova zu besichtigen.
Come
Duchzow ist jedoch nicht nur wegen seinem berühmtesten Bewohner Giacomo Casanova einen Besuch wert. Das Barockschloss in Duchzow wurde nach dem Entwurf des französischen Architekten Jean-Baptiste Mathey anstelle eines ursprünglichen Renaissance-Schlosses in den Jahren 1675 bis 1685 für den Prager Erzbischof Johann Friedrich Waldstein erbaut. 1707 wurde das Schloss um zwei Seitenflügel erweitert. Der Barockgarten, der im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts unter Johann Joseph Waldstein gegründet wurde, gehörte zu den beachtenswertesten Gartenanlagen der Zeit. An der Ausschmückung des Schlossareals beteiligte sich auch der berühmte Bildhauer des böhmischen Barock, Matthias Bernhard Braun. Für den wertvollsten Raum des Schlosses wird der sogenannte Waldsteinsaal mit einer Freske von Wenzel Lorenz Rainer gehalten. Der ursprüngliche Garten wurde im 19. Jahrhundert in einen englischen Park umgewandelt. Die Hälfte des Gartens wurde unter dem kommunistischen Regime in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wegen geplanten, jedoch nicht verwirklichten Kohlenabbau vernichtet. Genauso wie das architektonisch wertvolle Gebäude des Barockspitals. Im Schloss sind nicht nur die Räumlichkeiten, die an Casanova erinnern, sehenswert, meint der Kastellan und empfiehlt einen Rundgang durch das Schloss.
Wir haben hier beispielsweise einen der schönsten Barocksäle in Böhmen, in dem sich eine Ahnengalerie der Familie Waldstein befindet. Im Flur findet man eine Auswahl von Grafiken aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Es stimmt schon, dass den Schwerpunkt der Besichtigung der sogenannte Casanova-Flügel darstellt. Vom Billardsaal kommt man über die Zimmer, in denen das Personal wohnte, bis in die Räumlichkeiten, wo Casanova lebte und wo sich die jetzige Ausstellung mit ihm beschäftigt.
Folgte der Empfehlung des Kastellans und schloss mich einer Führung an. Durch das Schloss führte uns Margareta Kalinova. Der Rundgang begann auf der Schlosstreppe, die mit zahlreichen Porträts geschmückt ist.
Herzlich willkommen in der staatlichen Schloss Dux. Hier bei uns werden Sie die Wallenstein-Galerie, Billardsaal, drei Zimmer von dem Schlosspersonal und ein Zimmer von Casanova sehen. Bilder, die hier sind, das alles sind Wallenstein. Bilder in oberer Reihe kommen aus der Renaissancezeit, Bilder unten aus der Barockzeit. Dieser große Bild, das ist der bekannteste Wallenstein, Albrecht Wallenstein. Und dieser Herr hier in Mitte, das ist Karl Emanuel Wallenstein. Und genau dieser Herr hat den Casanova zu dem Schloss eingeladen.
Von der Treppe kommt man in den bereits vom Kastellan erwähnten prunkvollsten Schlosssaal.
Wir sind jetzt in Wallenstein-Galerie oder Wallenstein-Saal. Unser Saal ist 13 Meter hoch und 17 Meter lang. Und in diesem Saal sind heutzutage Hochzeiten und auch Konzerten. Kann man sagen, am meisten Weihnachtskonzerten. Jetzt etwas zur Geschichte. Hier im 13. Jahrhundert war eine Festung. Diese Festung gehört Hrabischitz. Lobkowitz haben hier in Jahre 1527 einflügeligen Renaissance-Palast gebaut.
Nach dem Tod ihres ersten Mannes übernahm Gräfin Polixena Marie Lobkowitz das Schloss. Sie heiratete im Jahre 1642 Maximilian Waldstein und seitdem gehörte das Schloss bis in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts dieser adeligen Familie. Love.
scalzone, la mia ma funzione, le parole pronte a rir, le parole pronte a rir.
Mentre io mangio, fischi un poco,
non so far cos'è. Scusate, scusate, si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco, che lo voglia anch'io provar, che lo voglia anch'io provar, si eccellente nel cuoco.
Unser Rundgang auf den Spuren von Giacomo Casanova werden wir in 2 Wochen fortsetzen. Dabei führen wir Sie durch die wohl berühmtesten Räumlichkeiten des Schlosses Dux, die sich im sogenannten Casanova-Flügel befinden.
Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Fürs Zuhören bedankt sich und auf ein neues Treffen mit Ihnen freut sich Jitka Matkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci.